Düb.
Okay, Sacharja 14. Das Ende einer langen Geschichte. Hoffe ich. Heute geht's um die Zeit, die noch kommt. Und zwar die Zeit von Offenbarung 16. So ist die Zeit am Ende von den 7 Jahren Trübsal, die kommen. So eine ziemlich die schwerste Zeit überhaupt. Nicht nur für die Menschheit, auch für die ganze Schöpfung, die Gott für die Menschen gemacht hat. So, und das betrifft die Himmel, das betrifft die Erde, das betrifft alles, was lebt. So, von der Lange uns mal lesen. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn Jahwe. Und da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte, da ja, werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln und die Stadt wird erobert. Die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber, der soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr, der wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße, die werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg, ja, der wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen und die andere nach Süden. Und da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen, das wird bis nach Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Dann haben wir witzigerweise letzte Woche Mittwoch in der Offenbarung gerade durchgelesen, sind wir durchgegangen. Der Antichrist, der durch Satan geleitet sein wird, ein ganz normaler Mann, so wie die großen Führer, die es schon oft gab, ne, und das Weltgeschehen beeinflusst haben, ne, so wie Alexander der Große, so ein fürs griechische Reich oder was weiß ich, Hitler oder sonst wer, ne, so diese ganzen komischen, großen Menschen, die Gott benutzt hat, sagt in seinem Wort, als Werkzeuge, ne, so die ganze weltreiche Niederungen gemetzelt haben und Neues aufgestellt haben. So wird es sein in diesen letzten 7 Jahren. Ne? Die Welt wird im Chaos versinken. Wir sind nicht mehr da. Ne? Und Satan hat 7 Jahre Zeit zu bauen und zu regieren und zu herrschen, aber auch nur begrenzt in dem, was Gott vorhersagt. Ne? Mehr ist ihm nicht gegeben und gestattet. So, und der Antichrist wird die Religion zusammenbringen. Er wird die Wirtschaft und die Politik zusammenbringen. Er wird die Reiche, die regieren, wird er als Haupt da sitzen und alle werden für ihn sein. Er bringt in diesen Chaoszeiten und in diesen Zerstörungen bringt er trotzdem eine Einheit. Und so wird es halt sein, dass am Ende der Zeit, wo Israel sich gegen seine Politik und ihn als Messias aufstellt und ihn ablehnen, als der ist, wo Gott halt diesen Endkampf bringt, wenn du so willst, diese größte Schlacht um sein Volk und der Welt und das ist die Zeit hier. Ne, das wird am Hamageddon sein. Eine Talebene in der Nähe von Israel und da wird der Moment sein, wo Gott halt sein Volk läutert. Und das war für mich neu, weil ich dachte immer, die schaffen es gar nicht, Israel oder Jerusalem anzugreifen, aber laut Sacharja schon. Und Gott fängt in der Zeit dann an, sein Volk zu läutern. Jerusalem wird in drei Teile zerbürsten. Und ich will ein bisschen aus der Offenbarung vorlesen, einfach um zu verstehen, wie das einfach physisch sein wird dort. Und zwar geht es um die sieben letzten Zornesschalen, bevor Jesus kommt. Und der erste ging hin, ein Engel, goss seine Schale aus auf die Erde. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der zweite Engel goss seine Schale aus auf das Meer. Und es wurde zu Blut, wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich kurz mal ab. Der vierte goss die Schale aus auf die Sonne. Ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versenken. Also es wird richtig heiß. Und die Menschen, die wurden versenkt von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Der fünfte Engel goss seine Schale auf den Thron des Tieres, das ist der Antichrist, dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und lästerten Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen. Der sechste Engel goss seine Schale auf den großen Strom Euphrat. Seine Wasser vertrockneten, damit den Königen von Aufgang der Sonne der Weg bereitet wurde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen, und es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Sieh, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht, seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Und er versammelte sie an dem Ort, der auf Hebräisch Hamageddon heißt. Der siebte goss seine Schale aus in die Luft. Und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen. Und es geschahen Stimmen, Donner, Blitze, und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden. Ein solch gewaltiges und solch großes Erdbeben. Und die große Stadt, die wurde in drei Teile zerrissen, und die Städte der Heidenvölker fielen, und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit er in ihr den Becher des Glutweins seines Zornes gebe. Und jede Insel entfloh. Und es waren keine Berge mehr zu finden, und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen, ja, die lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Wer schon mal den Film 2012 gesehen hat, kann sich ungefähr vorstellen, das ist aus wissenschaftlicher Perspektive halt geschrieben, was passiert, wenn wirklich der Vulkan ausbricht, so ein Riesenvulkan ausbricht, wie zum Beispiel im, ich habe jetzt das englische Wort, das deutsche Wort, Nationalpark von Yellowstone, danke, das Wort. So ein, wie die Erdkrusten zerklüften, wie sich die ganze Welt neu formt, so, und so wird es hier in der Zeit sein, und da leben die Menschen. Ganz normal wie du und ich, alle Christen, die sich in den ersten 3,5 Jahren bekehrt haben, so, die wurden alle niedergemetzelt. Sind als Märtyrer gestorben für ihr Glauben. Es gibt keine Christen mehr dann. Und dann macht Gott halt die Augen, in der zweiten Hälfte die Augen der Juden auf, dass sie ihren Messias erkennen, Jesus Christus, und ihn bekennen. Das ist dann, wo die 144.000 Juden halt rausgehen und evangelisieren und erzählen. Und es bekehren sich zwar nicht alle Juden, aber viele. Und dann richtet sich der ganze Zorn des Drachen halt gegen Gottes Volk. Die einzigsten, die da noch stehen in der Welt und für Jesus kämpfen, sind in Jerusalem zu finden. Ansonsten ist die Welt christuslos. Wir müssen das halt bedenken in der Zeit, so, dass als ich so durchgegangen bin, musste ich nachdenken, und ich dachte, warum ist so wichtig, dass der Euphrat halt austrocknet, damit die Heidenvölker auch vom Norden halt runterkommen. Die können ja fliegen oder Atombomben schicken, wenn sie nur gegen Israel sind. Aber wenn du dir überlegst, wie die Welt da und was für ein Zustand die ist, wäre es mir schon immer mehr denkbar, so dass es überhaupt keinen Strom mehr gibt. Ne? So dass einfach alles zusammengebrochen ist, die ganze Wirtschaft. So ein, ne, und dass die Menschen wieder kommen mit Esel und Pferd und ne, es gibt eine Stelle, wo sie alle Arbeitsgeräte zu Waffen schmieden. Ne? So alles, was sie finden können. Ne? Ist wie in so einem Film hier mit der Apokalypse oder so, ne? Danach, so, wo die Leute total primitiv wieder so ein, ne, mit ihrem Handwerkszeug rumrennen, so ein, ne? Es wird eine richtig dunkle Zeit sein, so eine böse Zeit. Das einzige Licht wird dann in Jerusalem sein, in den Herzen von denen, die glauben. Ne? So ein Gott kommt halt mit seinem Zorn. Ne? Und das ist eine Sache, die uns Christen klar sein muss. Gespräche, die ich schon oft hatte mit gerade jungen Christen oder Christen, die sehr weich aufgewachsen sind in der Theologie, so ein Gott hat ein Gericht. Ja, so ein, und Gott bleibt gerecht, auch wenn wir der Ungerechtigkeit nachjagen. Jede Sünde, die wir tun, die hat Konsequenzen. Ob wir die nur immer wahrnehmen, ist eine ganz andere Sache. Ja, aber Konsequenzen haben unsere Entscheidungen, die wir tun, entweder zum Segen oder zum Fluch. Und das Schlimme ist, unsere Sünden haben nicht nur Konsequenzen zum Fluch für uns, sondern für unsere Nächsten. Ob das nun unsere Familien sind oder die Kinder oder die Leute in unserem Umfeld. Ne? Unsere Entscheidung für Ungerechtigkeit bringt Früchte, ungerechte Früchte. Ne? Und diese Zeit muss kommen, denn ein Richter, der gerecht ist, der entscheidet auch und der richtet. Ne? Es wäre schrecklich, wenn unsere Gerichte hier nicht richten würden, einfach weil sie sagen, ah, wir sind Menschenfreund. Ja. So ein sympathischer Typ, so ja, lass mal es einfach sein, ich muss mir weiter um meine Tochter Sorgen machen. Ja. Das Gericht ist da, um uns zu beschützen und zu segnen. Ja. Und Gott hat die Gerichte dieser Welt angestellt, ja, von ihnen berufen, sagt Paulus. So ist die Dienerin Gottes. Auch wenn sie ungerecht sind in vielen oder nicht göttlich, das hat damit nichts zu tun. Aber stell dir vor, es gäbe kein Gericht hier auf dieser Welt. Es wäre absolutes Chaos. So, wir wären uns alle nicht mehr sicher. Ne? Von daher ist es gut, dass jemand da ist, der Entscheidungen trifft und auch das Böse richtet. Ne? Und so ist es auch mit Gott. Und er kommt, und es wird die Zeit kommen, so an dem Tag des Herrn, so wo er die Schöpfung richtet. Ne? Nicht nur den Menschen. So, und weißt du, da ist Gott halt der diesen Fluch zulässt für sein Volk, so, ne, und sie müssen fliehen in die Berge. So ein, die an ihn glauben. Ne, aber Gott ist es, der dann kommt, so in diese Hoffnungslosigkeit, so, und der einfach Rettung bringt. Ne, in Vers 3 haben wir das gesehen. Aber der Herr wird ausziehen und gegen die Völker kämpfen. So wie er es bei uns auch macht, täglich. Ne. Er ist der für uns kämpft. Ne, das sehen wir oft gar nicht. Oft beschweren wir uns bei ihm, dass Dinge laufen, wie sie laufen, so, aber wir vergessen dabei, dass er zum Guten kämpft für uns. Dass Dinge einfach passieren müssen. Ja. Die Menschen in den 7 Jahren, die Jesus lieben, die haben es echt übel. Und die in Gefangenschaft kommen, kommen in Gefangenschaft. Die mit dem Schwert vernichtet werden sollen, die werden mit dem Schwert vernichtet. Da gibt's keine Gebete, die erhört werden auf Verschonung. Ja. Aber so ist es auch heute, und das muss uns auch klar sein. Jesus hat das versprochen, hat gesagt, wer mir nachfolgt, der wird Verfolgung erleiden. Und wer mir nachfolgt, der und ins Gefängnis kommt wegen seiner eigenen Schuld, der kommt ins Gefängnis und muss für seine Schuld bezahlen. Wir haben vorhin irgendwie das gesungen, willkommen im Land der Ruhe. Und ja, das ist eine Sache, die ist wunderbar und die hat uns Christus geschenkt. In unserem Chaos, in unserem lauten Umfeld, wo die Sünde halt herrscht und wo gerichtet werden muss, ne, da gibt es für jeden von uns die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen von all den Sachen, die uns so unruhig machen. Und es ist total dämlich von uns, dass wir das nicht ergreifen und so oft vergessen. Das ist ein einfacher Schritt. Komm, such die Gegenwart Gottes und er wird dich zur Ruhe bringen. Auch wenn die Probleme und die Sorgen und das alles drumherum und der Krach nicht aufhören, ist es doch möglich, dass unsere Seelen Frieden finden in diesen Chaoszeiten. Und das wird er auch seinem Volk hier schenken. Von allen Seiten bedrängt, total machtlos als Mensch in dieser Welt und trotzdem sind sie ruhig und sicher, weil er sie führt und er weiß, er sie an Orte bringt, so wo Sieg und Schutz ist. Ja. Jerusalem wird aufkliften, so die Berge werden runterfallen, so ein Erdbeben gab es noch nie. Kannst du dir einen zentnerschweren Hagelkorn vorstellen, der auf der Erde klatscht? Ne? Ein Zentner sind 25 Kilo oder 50 Kilo? Ich hab's vergessen. Was ist ein Zentner? 50.
500.
Nein, 50. Ja, so ein, ne? Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, da gab's Hagelkörner, die waren jetzt so Tischtennis groß. Ne? Das hatte ich hier erlebt. Die kamen runter und alle Autodächer waren, auch unseres, waren total verbeult. Ne? Fensterscheiben waren weggehauen und so weiter. Gab ein paar Verletzte, aber, ne, aber das war ja schon, da wollte ich nicht ganz spazieren gehen. Ne? Aber jetzt stell mir vor, ein 50 Kilo Hagelkorn kommt runtergerast und trifft die Erde. Ne? So wie alles bebt und wackelt, wie da, dem kann nicht standhalten. Ne? So, es wird einfach eine Katastrophe sein für alles, was da ist. Ne? Gott bringt dieses Erdbeben und Jerusalem wird erhöht und wird aufkliften, haben wir gelesen, ne? So zerbersten, so in zwei Berge, so eine totale Veränderung des Landes und du hast ein riesengroßes Tal, ne, von Ost nach West, ne, wo Gottes Kinder dann sicher sind und hinfliehen. Ne? Lass uns mal weiterlesen. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Ich hoffe, da sind wir dabei. Das ist dann die Zeit, wo endlich der Himmel aufgeht und wo es wieder hell wird und wo Christus kommt, wie auf einem Pferd, für alle sichtbar und hörbar, ne, und dahinter die Heiligen. Weiß nicht, ob ich dabei bin oder du oder ob das nur die Juden sind oder wer auch immer. Ich hoffe, ich bin dabei. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird es kein Licht geben. Die glänzenden Gestirne, die werden sich verfinstern und es wird ein einzigster Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt. Weder Tag noch Nacht. Und es wird geschehen zur Abendzeit, da wird's Licht werden. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Tal. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Das ganze Land von Geba bis Rimon südlich von Jerusalem wird sich verwandeln wie die Arava. Und Jerusalem wird erhöht sein, an seiner Stätte bewohnt werden. Vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tores, bis an das Ecktor und vom Turm Hananel bis zu den Keltern des Königs. Ja, und sie werden darin wohnen. Und es wird keinen Bannfluch mehr geben. Und Jerusalem wird sicher wohnen. Seit Gott gesagt hat, geht ins Land Kanaan und besiedelt das für euch. Das ist euer Land jetzt. Seitdem werden die Juden bekämpft. Ne? Und belagert. Seitdem haben sie Feinde. Es gab nur eine einzigste Zeit in ihrer Zeit, und das war zu den Zeiten Salomos. Da hat das ganze Land, solange Salomo da war, Frieden. Und die ganze Welt kam zu ihm, um von seiner Weisheit zu hören. Ja. Aber ansonsten hatten die es echt schwer immer. Ja. Und wegen ihrer Herzenhartigkeit. Ja. Aber es wird halt dieser Tag kommen, und wo Gott dann richtet und Israel wird erhöht sein. Und darauf freue ich mich. Ne? Weil ich, solange ich denken kann, Gerechtigkeit suche. Und je erwachsener ich wurde und desto mehr ich ein bisschen Politikverständnis hatte, desto mehr habe ich mitbekommen, aber in der Welt finde ich Gerechtigkeit nicht, so wie ich sie suche. Ja. Aber es wird der Tag kommen, wo Israel erhöht wird als Zentrum der Welt, und wo Gott, Jesus dort sitzt auf dem Thron und herrscht, wo es keine Götzen mehr gibt. Kein Aberglaube, keinen christlichen Humbug oder irgendwelche Theorien und Doktrinen, so die verteidigt werden. Nee, alle werden den Namen Christus verteidigen. Anpreisen. Wenn du in Offenbarung guckst über das tausendjährige Reich, was mir immer ein Rätsel bleibt wahrscheinlich, warum? Ne, weil da kommt endlich der Tag, auf den wir warten, Jesus kommt. Und dann gibt es nochmal 1000 Jahre. Ne, die Welt nach den ganzen Katastrophen hat ein ganz neues Gesicht. Also es ist nicht so wie jetzt. Ne, Europa ist da und da und da, sondern auch die Kontinente haben sich verschoben. Ne, es wird ganz anders sein. Ne, dieser Fluss, der von diesem Thron kommt, findest du überall im Alten Testament. An dem werden Bäume stehen, neue Bäume, die es jetzt nicht gibt. Bäume, dessen Früchte ewiges Leben geben. Ne, und Blätter der Heilung. Dieses Land, diese Wüste dort drumherum wird grün sein. Ne, wie ein Narzissenfeld steht hier, wenn man die Übersetzung guckt. Und es wird einfach nur ein wunderbares, gesegnetes Land sein, so wie es Gott versprochen hat. Ne, und auch die Jesus nachfolgen und ihn lieb haben, werden einfach zu dieser Ruhe einkehren, da zu sein und sicher zu sein. Kannst du dir vorstellen, es gibt das, was, wie heißt der, Karl Marx, sich gewünscht hat, Gleichberechtigung und Frieden auf der ganzen Welt, kein Kapitalismus in dem Sinne, das wird es geben. Der Mensch hat das nicht geschafft. Aber Gott wird das machen. Christus wird es schaffen. Und er wird da sein und er wird gerecht regieren. Die ganze Welt wird gerecht regiert sein. Zum Wohl des Nächsten. Das, was worauf ich mich freue. Ne? Und wozu die 1000 Jahre nur sind, ne? Weil am Ende wird Satan freigelassen nach den 1000 Jahren und er versucht, die Nationen, die außerhalb von Jerusalem sind, an den Enden der Welt, ne? Und da werden etliche geboren werden in den 1000 Jahren, auch in den 1000 Jahren der Gerechtigkeit. Und er wird nochmal freigelassen und er versucht. Obwohl die Menschen in dieser Gerechtigkeit leben, mit einem perfekten König, in einer perfekten Regierung, wo es ihm wirklich gut geht und an nichts mangelt, werden sich die meisten gegen Christus entscheiden und wieder anrücken gegen Jesus. Und gegen die zu ihm gehören. Aber da wird es überhaupt keinen Kampf mehr geben, weil dann kommt Gott, macht. Und dann kommt das große letzte Gericht. Die Himmel und die Erde und alles, was wir hier sehen, wird einfach weggenommen, in den Müll geschmissen. Und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und da wird alles komplett anders sein. Ja. Und Gott kommt hier nochmal zurück, in Vers 12, zu den Menschen, die gekommen sind ins Armageddon. Und wir hatten das am Mittwoch so bequatscht und für mich würde es auch nicht Sinn machen, wenn alle Menschen von der ganzen Welt losgelatscht kommen, zu diesem Armageddon. Da wäre gar nicht Platz. Obwohl, sehr viele Menschen wird es dann auch nicht mehr geben nach den Katastrophen, aber ich denke, es wird trotzdem normale Regierungen geben die Armeen werden losgeschickt und sich dort treffen von allen Heidenvölkern. Wie auch immer, wer das was glaubt und sieht, ist mir total egal. Ne? Steht eh nicht da. Aber ich denke, es wird alles sehr natürlich sein, ne? Sehr menschlich. Und zu denen, die dort kommen, um zu kämpfen, im Vers 12, das aber wird die Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Ihr Fleisch wird verfaulen, jetzt wird es ein bisschen eklig, ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen. Und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird eine große Verwirrung vom Herrn über sie kommen, so dass einer die Hand des anderen ergreifen und jeder gegen seinen Nächsten die Hand erheben wird. Aber auch Juda wird kämpfen bei Jerusalem und es wird der Reichtum aller Heidenvölker ringsum zusammengerafft werden. Gold, Silber, Kleider in großen Mengen. Die gleiche Plage wird aber auch den Pferden, den Maultieren, den Kamelen, Eseln, ja, allem Vieh widerfahren, das in jenem Heerlager sein wird. Zombies. Eindeutig. So, das Fleisch stirbt und trotzdem sind sie nicht tot und bewegen sich. So, die Augen verfaulen, die Zunge verfault, so, und die Gedanken sind total benebelt, so dass sie nicht klar denken können und sich gegenseitig einfach angreifen. So, und auch die Tiere im Hammergenon wird das betreffen. Und ich weiß nicht, was bedeutet, es gibt verschiedene Auslegungen. Manche sagen Atomangriff, aber keine Ahnung, so eine andere, ja, es gibt echt viele Ansichten so, ne? Aber für mich ist das Entscheidende so ein, ne, weißt du, dass Gott einfach es macht wie im alten Bund, im Alten Testament so ein, da kommt ein König und der muss kämpfen für sein Volk, für den Namen Gottes, ist belagert von einer Macht, die viel zu groß ist und militärisch viel erhabener Sohn und er betet, soll ich kämpfen oder soll ich mich zurückziehen? Ne? So, wo Gott sagt, bleib, setz dich hin, ruh dich aus, ich kämpfe. Nur am nächsten Tag kommen sie und alle sind tot. Oder weggerannt, weil sie irgendwie Banane geworden sind im Kopf. Ne? So, entweder haben sie sich selber zermetzelt oder sie haben Panik bekommen und irgendwas gesehen, was nicht da war. Gerüchte, Ängste so hoch gekommen sind, sodass sie einfach fluchtartig alles verlassen haben und stehen liegen lassen haben. Und Israel war reich. Ne? Und so wird es halt sein und das ist halt der Gott, dem wir hier nachfolgen. Ne? So, das ist der Gott, auf den wir unsere Hoffnung legen und unser Leben, unsere Familien, so ein alles, was uns so wichtig und kostbar ist. Und das ist der Gott, dem absolut nichts unmöglich ist, sondern der alles tut zum Guten von denen, die ihm vertrauen. Ja. Das sind und weißt, bevor manchmal Frieden kommt, muss es manchmal erstmal Krieg geben, ne? Das ist wie mit der Liebe. So, bevor ich überhaupt lieben kann, muss ich erstmal versagen. Ja. Erkennen, dass ich nicht lieben kann, so wie Christus liebt. Ja. Bevor ich ein guter Ehemann werde, muss ich erstmal erkennen, so dass ich ein schlechter bin. Zumindest nicht so wie Christus. Ja. Bevor ich ein guter Vater bin, so falle ich erstmal millionenmal hin, so und erkenne, dass ich eigentlich mich überhaupt nicht investieren möchte, so wirklich. Sondern nur am liebsten einen Plan habe, den ich vorschreibe und ihr lebt so und funktioniert so, alles gut. Ich habe meinen Frieden. Ne? So, bevor ich ein Christ bin, der in den Krieg zieht, geistlich, und im Gebet wächst, muss ich erstmal erkennen, dass ich überhaupt keinen Bock habe, für meinen Nächsten zu beten. Bevor Realität wird, so, dass unsere Gebete wirklich was bewirken und gefordert sind, und die erste und letzte Instanz sind und zwischendurch alles tragen, muss ich erstmal erkennen, dass ich daran überhaupt nicht glaube. Und deswegen bete ich auch nicht mit Inbrunst. Ja. Bevor der Punkt kommt, so dass ich mich investiere in andere Leben zum Segen, in meine Geschwister, oder in Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, muss ich erstmal ein Herz bekommen, so dass überhaupt eine Not sieht und dafür schlägt, mich zu investieren. Ja. Das hat immer was mit Kampf zu tun, wenn man Frieden haben will. Und es kommt immer erstmal großer Verlust, bevor man einen großen Gewinn macht. Das hört sich so einfach an, dass Jesus sagt, bleib im Kleinen treu und ich werde dich für Größeres setzen. Aber gerade das ist ja das Schwerste von all dem. So im Großen treu zu sein, das erscheint viel leichter und ist es oft auch. So, stell mir vor, du redest hier mit Hunz und Kunst da draußen so und da bekehren sich Tausende. Na klar bist du total euphorisch so und bleibst bei Gott und betest noch mehr, ne? Weil das ist voll Adrenalin im Geist. So, na, wie ist es denn, wenn du erzählst und keiner kommt zum Glauben, ne? Über Jahre. Ne? Weißt du, das alle großen Erweckungen haben mit ein oder zwei Leuten angefangen, immer. Ne? Und das ist eben dieses Ding so, was Gott auch seinem Volk hier beweist, so, ich bin der Gott, der alles in seiner Macht hat, du vertrau nur mir. Auch in dieser Zeit. Und das Interessante ist, dass in den 1000 Jahren, Und ich denke mal, was das Einzige, was für mich Sinn macht, jetzt, wo wir durch Offenbarung sind und damals durch Daniel und jetzt Zacharja, so ein, ne, dass die, die nicht zum Krieg in Harmagedon ausziehen, die Menschen, die dort leben in den letzten 7 Jahren, ne, dass die dort wohnen bleiben. So ein, ne. Jesus sagt so, wir werden ausgesandt und wenn du ein Talent hast und da treu bist, dann wirst du über eine Nation gesetzt oder ein Volk oder Königreich, was auch immer. Ne. Hatte dir 10 Talente hier gegeben in der Zeit und du warst dem treu, dann wirst du über 10 Städte regieren. Wir werden Verwalter sein. Und vielleicht werden wir gar nicht in Jerusalem selber leben, sondern werden ja nach Görlitz geschickt oder was auch immer. Ne? Wird es dann nicht mehr geben, aber ist ja jetzt egal. Aber was interessant ist an diesen 1000 Jahren, es ist trotzdem noch mal eine neue Gnadenzeit, wo der Mensch einfach was erkennen muss und was lernen muss. Selbst wenn dein Leben perfekt ist und du nichts zu meckern hast, du die perfekte Regierung hast, du nicht mehr krank wirst, du einfach leben kannst und weiterlebst und Kinder und Enkel und Enkelkinder und Urenkel und so weiter kriegst, dann einfach in einer Welt, wo du keine Angst haben musst, ne? In dem tausendjährigen Reich werden wir durch den Wald latschen, da kommt ein Löwe, guckt uns an, ne? Und will gekrault werden. Ne? Stell dir das vor, eine Zeit, wo du nicht Angst haben musst, wo du, egal wann rausgehst, und du musst dich nicht fürchten über einen Räuber oder über einen Vergewaltiger oder über irgendwas Bösen. Ne? So, wo Gerechtigkeit sofort bestraft wird, weil Christus der ist, der regiert. Und trotzdem wird der Mensch nicht zufrieden sein, denn die Schlange kommt wie im Garten Eden, spricht und der Mensch sagt, ich will mehr als das. Ja. Und das werden wir jetzt sehen. Und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, das sind die, die ich jetzt meinte, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, dass jenige von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König des Herrn der Herrscher anzubeten, über dies wird kein Regen fallen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzieht und nicht kommt, dann wird auch über sie es nicht fallen. Das wird die Plage sein, mit der der Herr die Heidenvölker schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird die Strafe für die Ägypter und die Strafe für alle Heidenvölker sein, die nicht hinaufziehen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. An jenem Tag wird auf den Schellen der Pferde stehen, heilig dem Herrn und so weiter. Machen wir gleich. Also da gibt es noch Heidenvölker, ne? Und die wachsen und die. Und jedes Jahr gibt es dieses Fest. Ne? Das Laubhüttenfest wird gefeiert, ist ein Fest der Freude. Party, ein Fest der Gemeinschaft, wo man aus dem Alltag eine Woche raus ist, ne? Sich irgendwo ein Zelt aufstellt und da campt mit seiner Familie und mit Freunden, wo man den ganzen Tag lecker isst, sich Geschichten erzählt, ne? Wo man einfach mal zusammen ist und Gemeinschaft hat. Im Gedenken auch mit Gott. Ne? Und das wird ein Fest sein, das wird in diesem tausendjährigen Reich sein, wie wir gesehen haben. Und die Völker müssen einmal im Jahr auch nach Jerusalem pilgern, wenn du so willst, und es mit feiern. Ne? Dran denken, so wie es entstanden ist und was da gedacht wird, als Gott sein Volk durch die Wüste begleitet hat und es versorgt hat mit allem, was sie brauchten. Mit Schutz von oben, mit Richtung und Wärme, mit Nahrung, mit kein Zerschleißen der Schuhe. Ne? Und auch das wird ein Gedanke sein, der dort gefeiert wird. Ne? Gott ist mit uns. Und Gott ist für uns und versorgt uns. Ne? Aber was ich hier interessant finde, dass in diesem tausendjährigen Reich, das wird nicht voll mit Christen sein, mit gottesfürchtigen Menschen. Denn da werden anscheinend Völker oder Menschen sein, so die sagen, ich habe keinen Bock. Schon wieder dahin pilgern und so, der Jesus und so geht mir voll auf den Sack, so meine ich. Ich bleib hier. Ne? Es wird auch Krankheit geben, weil wozu soll es sonst Bäume geben, mit Blätter der Heilung? Ne? So, also musst du dahin latschen oder die Blätter besorgen, so, um Krankheiten zu heilen, ne? So, also es wird nicht so, kann nicht so sein, wie man es oft in Predigten hört, so, ne? Ich denke, es wird sehr natürlich, so wie jetzt. Nur anders. So, und da werden Leute sein, die nicht kommen. Und naja, die schlimmste Plage, die du haben kannst, ist, dass du kein Wasser hast. Ja. Das bedeutet auch keine Ernährung. Die Tiere müssen vertrocknen. So ein, ja. Und so kommt es, dass die ganze Welt, die da sein wird und die Menschen sich einmal im Jahr treffen. Das wird eine mega Party. So, und alle in Hütten. So, ne, ein riesen Open-Air-Camping, so wenn du es so willst. Ne? So, wo man Leute trifft, so die man sonst nicht sieht. Auch das Passa wird noch gefeiert, steht im Hesekiel. Ne? Und das Neujahrsfest, das sind die drei Feste, die in der Zeit gefeiert werden. Ne? Es sind dieses Gedenken daran, es ist einfach für alles bezahlt und alles gut. Und trotzdem sind die Menschen nicht zufrieden. Und das ist echt eine absolute Ironie, weil unser Leben, wenn du auf dich mal guckst in deinem Herzen, ich will dich jetzt nicht richten, aber ich denke, du bist so ein Mensch wie ich, ne? Da ist doch schnell das Denken so, naja, wenn aber der andere hier netter wäre, dann würde es mir besser gehen, oder wenn ich mehr Geld hätte oder einen sicheren Job, so, dann würde es mir besser gehen, oder wenn ich den Partner hätte, so, den ich mir wünsche, dann würde es mir besser gehen, oder wenn ich Kinder hätte, die auf mich hören und nicht so rebellisch sind, dann würde es mir besser gehen, oder wenn meine Frau sich unterordnen würde, oder wenn mein Mann so mich geistlich leiten würde oder was auch immer. Ne? Wir denken immer an das, was wir nicht haben, aber wenn wir das hätten, dann wäre es um einiges alles schöner. Ne? Und wir hätten diese ganzen Kämpfe nicht mehr. So hätte ich endlich Kraft, so meine Angewohnheiten abzulegen, dann würde es mir um so viel besser gehen. Ich wäre ein viel größerer Segen für andere. So ein, na, oh, das ist eine Illusion. Und das beweist das tausendjährige Reich. Für dich kann alles perfekt laufen und du bist trotzdem ein Mensch, der unzufrieden ist. Und das ist dann für mich das riesengroße Rätsel, und damit möchte ich abschließen. Warum macht Gott das trotzdem? Mir würde das so auf den Zeiger gehen, schon die ganze Schöpfungsnerverei da mit Adam und Eva, dann noch die Undankbarkeit, dann dieses Rumtragen mit dem Volk, das er immer wieder segnet, so, und die trotzdem immer wieder Endeffekt einen Mittelfinger zeigen, indem sie ihn ignorieren, so, ne, denn das Ganze mit dem Christen, so, ne, die Heidenvölker, die sich dann bekehren und trotzdem undankbar sind oder ein total krankes Bild von Jesus produzieren in ihrer Theologie, und dann endlich dieses tausendjährige Reich, wo wirklich mal Frieden ist und alles schön, ne, und für alle gesorgt, so, und doch da meckern sie noch rum und sind unzufrieden und wollen mehr, so, ne. Ich meine, Gott hatte uns zuerst geliebt. Das werde ich nicht verstehen. Und der Gott wird uns auch in der Ewigkeit zur Ewigkeit lieben, mit dieser Liebe. Und auch das ist mir echt ein Rätsel. Ne? Das ist wie, wenn du dir bewusst eine Frau aussuchst oder einen Mann, so ein, der oder die, wo du ganz genau weißt, okay, ich werde den Partner heiraten, so ein, aber die wird mir nur auf den Sack gehen. Der wird nie auf mich hören und untreu sein. Ne? Und trotzdem tust du es. So, ne? Das hat nichts mehr mit Logik oder Verstand zu tun, es ist einfach nur eine Tatsache. So, die mich in Demut bringt und mich dankbar macht, so dass mein Christus mich wollte und mich will. Ist eine Sache, die ist Gnade und die ist unverdient. Und das ist eine Sache, die sollte uns Freude bringen. Deswegen sagt Jesus auch so, werft das alles von Bord, was hier unten ist. Auch die ganzen Lasten und so, und werft das weg, denn es wird euch nicht glücklich machen hier unten. Ihr werdet hier unten nicht glücklich sein. Nie. Selbst wenn ich euch mit allem überschütte, was ihr euch wünscht. Aber es wird eine Zeit kommen und da wird auch das vergehen. Und alle die, die sich für eine Ewigkeit mit Jahwe, dem Schöpfer, entschieden haben, werden von Ewigkeit zu Ewigkeit mit ihm sein, sagt die Offenbarung. Und alle, die sich bewusst gegen entschieden haben, werden in der Ewigkeit ohne ihn sein, so wie sie wollten. Ne? So, und dann ist es für mich ein Rätsel, wie es dann weitergeht. Aber es wird auf jeden Fall gut. Zum. Und ich freue mich auf den Moment, auf den Tag dann, wo endlich auf diese 1000 Jahre, die mich ein bisschen nerven, weil es alles verlängert, ne? So, ist irgendwie so ein Stressfaktor nochmal, so ein Aber. So, wenn die 1000 Jahre rum sind und dieses letzte Gericht kommt, so, dann kommt der Moment, wo die letzte Träne abwischt. Und darauf freue ich mich am meisten. Eine neue Erde, ein neuer Himmel, wo einfach alles gesund ist. Und damit wir jetzt zu Ende kommen, die letzten drei Verse. Zwei Verse. An jedem Tag wird auf den Schellen der Pferde stehen, heilig dem Herrn. Die Kochtöpfe im Haus des Herrn werden sein wie die Opferschalen vor dem Altar. Es wird auch jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda dem Herrn der Herrscharen heilig sein, so dass alle, die opfern wollen, kommen werden und davon nehmen und darin kochen, und es wird keinen Kahaniter mehr im Haus des Herrn der Herrscher geben an jenem Tag. Auch wenn die Welt immer noch sehr weltlich sein wird, wie wir es gesehen haben, sonst gäbe es den Fluch mit dem Regen nicht, oder mit keinem Regen, in Jerusalem selber, da wird es kein Durcheinander geben, es wird alles einfach in Ordnung sein und heilig sein und gut sein. Jerusalem selber wird ein Tempel werden, wenn du es so willst. Jeder Mensch dort drinnen, der dort lebt, wird ein Priester sein. Nur selbst der normale Kochtopf ist Gott heilig. Es gibt keine Kahaniter mehr, also keine weltlichen Menschen, die gottlos eingestellt sind. Das war das Volk, was vorher da gelebt hat. So, ne, sondern es wird einfach ein Ort sein, ja, wenn du es willst, wird Jerusalem in den 1000 Jahren so Himmel auf Erden sein. Ne? Wenn du es so willst, ein Zeichen für das, was kommen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit weltweit. Ne? Auf dieser neuen Erde. So, ich glaube, das reicht doch. Wir sind durch, sag ja. So. Fahr doch, wenn das für viele eine Geschichte ist und unvorstellbar, ich glaub's. Und ich sehe es auch jetzt, dass alles sich dahin bewegt, auch die Natur und die Königreiche, all die Menschen hier, immer mehr Morden, Unzufriedenheit, immer mehr Kämpfe, immer mehr Schrei noch nach Gerechtigkeit. Und da, wo gerade keine Kriege sind oder Demonstrationen, da spielt die Natur verrückt und die Menschen leiden. Ja, die ganze Welt ist in Unruhe und ja, und alles bewegt sich zu dem, was du geoffenbart hast. Ja, und je näher die Zeit kommt, desto deutlicher wird das. Ja, auch eine Kreta wird es nicht aufhalten. Ja, und es wird kommen, wie es kommen muss, weil du es herbeiführst. Und wer kann schon, ja, deinem Willen irgendwie verändern? So. Ja, es wird gerecht sein, auch wenn es sehr, sehr schlimm sein wird. Ja, und ich werde deine Liebe nicht verstehen können, vielleicht später, aber jetzt gerade ist es mir echt ein Rätsel, dass du treu bleibst in deiner Liebe und in deiner Entscheidung. Und in den Bund, den du mit uns eingegangen bist. Ich bitte dich, dass du uns wach rüttelst und dass wir Kraft beziehen durch einen Blick, der nach oben kommt und auf dein Warten, auf dein Kommen irgendwie wartet, ja, so wie, ja, dass die Menschen, die dich lieben, geschrieben haben in den letzten Kapiteln, in den letzten Versen. Herr Maranatha, komm, Herr Jesus, komm bald. Und du kommst bald. Und so bitte ich dich, dass auch du uns immer wieder wachrüttelst und dass wir nicht einschlafen und vergessen, worum es hier wirklich geht. Ja, wie kurz die Zeit ist und wie begrenzt. Ja, bitte hilf uns auch, dass wir fähig sind, unser Kreuz zu tragen und nicht auf Besserung hoffen, sondern auf dein Wirken und deine Rettung. Ja, wir werden eh nie zufrieden sein. Und so wie ein Reicher sich nie selber reich fühlt, sondern immer mehr haben muss und arm bleibt, weil es immer Reichere gibt als ihn. Ja, und bitte hilf uns da eine Perspektive zu haben, die gesund ist, so dass wir uns als reich sehen und Genüge haben. Amen.